Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Wollen wir nicht alle ein glückliches und erfülltes Leben führen? Wie das mit dem Glück geht und wie die Macht der positiven Erwartung uns dabei helfen kann, dem Glück auf die Spur zu kommen. Und ja, wie wir das im Leben mit unseren Kindern integrieren können, darum geht es in dieser Folge heute. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Häufig ist das so die Grundlage oder der Stein des Anstoßes, dass sich was in Familie auch verändern kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, sei es jetzt hier in der Praxis in Köln oder online, und in Kursen. Der nächste Online-Kurs ist der Kreis der Väter. Das ist ein exklusives Programm, also nicht, weil es für Väter ist, sondern weil es wirklich auf einen kleinen Kreis beschränkt ist. Das sind nur maximal 6 Väter. Es geht um die Beziehung zu deinem Kind, zu deiner Partnerin und zu dir. Das ist ein 3-Monats-Programm. Alle 2 Wochen gibt es ein großes Abendseminar. Keine Aufzeichnung, entweder du bist dabei oder bist nicht dabei, denn das ist keine Wissensvermittlung, sondern es geht hier um dich. Wenn du dabei sein willst, dann schau auf meine Seite christopher-end.de oder schreib mir. Aber erst noch ein kurzes Wort zum Sponsor dieser Folge. Dilly Socks sind stylisch bunte Socken, klimaneutral und nachhaltig. Eigentlich laufe ich seit 20 Jahren nur mit schwarzen Socken rum. Ganz einfach, da finde ich im Schrank immer ein passendes Paar. Ganz anders meine Frau und meine Tochter. Die stehen auf bunt. Nein, bunt reicht nicht. Es müssen auffällige Muster sein, markante Farben und lustige Designs. Und genau das bietet dir Dilly Socks. Stylische Farben und Muster und das Ganze nachhaltig. Also klimaneutral, Bio-Baumwolle und hergestellt in Portugal. Wer sich ein bisschen mit Textilproduktion auskennt, weiß, wie wichtig das ist, die Herstellung hier vor Ort. Wenn du jetzt mal Dilly Socks ausprobieren willst, dann gibt es für dich einen 15%igen Rabatt. Mit dem Code Elterngedöns bekommst du 15% Rabatt auf deine Bestellung der bunten Socken. Alle Infos dazu und den Link findest du auch in den Shownotes. Übrigens gibt es alle Kindersockendesigns auch für Erwachsene. Das heißt, wenn du mich demnächst mit bunten statt schwarzen Socken rumlaufen siehst, dann weißt du Bescheid. Dann bin ich im Partnerlook mit einem meiner Kinder unterwegs. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast, Dr. Rebecca Böhme. Rebecca ist Neurowissenschaftlerin, Buchautorin und Assistenzprofessorin am Zentrum für soziale und affektive Neurowissenschaften in Linköping. Linköping liegt in Schweden, wo Rebecca mit ihren 2 Kindern und Mann lebt. Meint ihr Glücksschwein mit der Kraft positiver Erwartung das Leben verändern, ist bereits Rebeccas 4. Buch. Zuvor hat sie ein Buch über Resilienz geschrieben, das Buch über das Unbehagen im Wohlstand gemeinsam mit ihrem Vater und Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist. Zu der Frage, wieso Berührung so wichtig ist für uns und wie wir die nutzen können, gerade als Eltern, dazu habe ich mit Rebecca in einer vergangenen Episode schon ausführlich gesprochen. Wenn dich das interessiert, Folge 132, Kuscheln, neurowissenschaftlich empfohlen mit Dr. Rebecca Böhme. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt aber Vorhang auf für Rebecca. Hallo Rebecca, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, ja, danke. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin.
Du hast ein neues Buch geschrieben über das Glück. Meint ihr Glücksschwein, oder?
Genau. Wobei ich eigentlich nicht sagen würde, dass es richtig um das Glück an sich geht, sondern darum, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und mit unseren Erwartungen beeinflussen können, ob wir die Welt positiv oder negativ wahrnehmen.
Wieso nicht das Glück?
Ich glaube, das mit dem Glück ist ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, man kann vielleicht ein bisschen was dafür tun, dass man glücklich wird oder auch nicht, aber es ist einfach von sehr vielen Zufällen abhängig. Ah. Und insofern denke ich, dass das Glück, da muss man sich freuen, wenn es kommt, das muss man annehmen, wenn es da ist und es genießen. Und sonst geht es vielleicht eher beim Leben insgesamt eher um die Frage der Zufriedenheit oder einfach auch des Annehmens dessen eben, was kommt, ohne dabei gleich so in tiefen Krisen zu fallen, selbst wenn es mal was Negatives ist. Ich glaube, darauf kommt es eher an. Insofern geht es mir in meinem Buch weniger um das Glück an sich, sondern eben mehr darum, ja, wie man durch seine Erwartungen verändern kann, wie man einerseits die Welt um sich herum und seine Mitmenschen wahrnimmt, aber auch, wie man sich verhält, den Menschen gegenüber und der Welt gegenüber, also durch positive Erwartungen.
Wie werden wir zufriedener?
Also, es gibt sehr viel Forschung, die darauf hindeutet, dass wenn wir sozusagen eine positive Erwartung haben an unsere Umwelt, dass dann die Art und Weise, wie wir die Umwelt wahrnehmen, verändert. Also es taucht es sozusagen in ein anderes Licht. Mhm. Und das ist also rein neurobiologisch gesehen auch wirklich, wirklich nachweisbar, also so rein mechanistisch, dass sozusagen das Gehirn versucht, immer eine Vorhersage zu treffen darüber, was als nächstes passieren wird. Und wie es diese Vorhersage trifft, basiert also auf einem Modell, was wir erlernt haben, was wir entwickelt haben, darüber, wie die Welt draußen sozusagen funktioniert. Und das ist ja dann ganz klar, dass wenn wir ein Modell haben, was sagt, als nächstes wird wahrscheinlich was Positives passieren oder diese Sache, die jetzt geschieht, die ist vielleicht gut für uns, dass wir dann einerseits diese Sachen, die um uns herum geschehen, anders wahrnehmen, also sozusagen in einem anderen Licht sehen, als auch anders auf die Welt hin, also offen sind, anders auf die Welt zugehen, anders auf die Mitmenschen zugehen.
Mhm. Das hört sich spannend an, weil es gibt ja durchaus auch so Literatur, die aus dem Bereich fast schon des Esoterischen kommen, ne? Also Wünsche ans Universum oder ne, diese ganzen Dinge, wo man diese positiven Affirmationen oder so sagt, du kannst deine innere Welt, wenn du die gestaltest, dann hat das eine Wirkung auf die äußere Welt. Ne?
Mhm. Genau, und es ist mir einerseits ganz wichtig, dass ich mich da abgrenzen möchte. Ne? Mhm. Es gibt da diese ja eher sektenhaften Zusammenschlüsse oder diese Ideen von das sogenannte Law of Attraction, was dann behauptet, es würde tatsächlich so sein, dass wenn ich meinem positiven Ausblick oder meinen Wünschen irgendwie ganz stark bin und ganz stark mir sie vorstelle, was ich denn haben möchte, dass es dann passieren wird. Aber das Problem dabei ist, dass das dann so dogmatisch wird und dass es dann einen Schritt zu weit geht und sagt, naja, aber wenn es dann eben nicht passiert, wenn ich dann nicht diese positiven Ereignisse habe, wenn was Negatives womöglich passiert, dann ist es also so, dass ich mir die positiven Sachen nicht gut genug gewünscht habe.
Ah, okay.
Oder womöglich sogar, dass wenn etwas Negatives mir zustößt, wenn Krankheit mir zustößt oder ein Unglück, dass ich mir das dann auch gewünscht hätte.
Ja.
Und das ist wirklich sehr problematisch natürlich. Und insofern, davon möchte ich mich abgrenzen. Gleichzeitig ist es aber eben doch so, dass es Forschung gibt.
Ja? Genau, ja. In einem Buch, muss ich ja sagen, ne? Weil ich das auch gelesen habe, die Sachen. Dann in einem Buch stand aber, da war die Stelle, wo ich ausgestiegen bin, wo wirklich so ein Flugzeugabsturz war und einer hatte überlebt. Und der hat das dann darauf zurückgeführt, ne? Und dann dachte ich mir so, oh, jetzt wird's aber echt, ne? Also, ne, so.
Und ja, also ich meine, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die eben daran glauben, die dann halt wirklich sagen, ja, wenn jemand Krebserkrankungen bekommt.
Erschrecklich, dann, oder?
Ne, dann wollten die das. Ne? Also das ist halt schlimm, wenn es in die Richtung geht. Das ist natürlich ganz klar nicht so.
Wie ist es?
Gar keine Nachweise dafür.
Ja, genau. Also wie ist es? Also ich finde es auch immer spannend, ne? Das hat mir mal ein spiritueller Lehrer gesagt, ne? Der hat gesagt, er ist da ausgestiegen, als einer seiner Meister, der so etwas propagiert hat, dann irgendwann gestorben ist. Ne?
Ja.
Das war einfach klar, das funktioniert nicht.
Also genau.
Also es hat auch natürliche Grenzen. Ne? So. Und aber genau, deswegen ist das Law of Attraction, sagst du nicht, sondern das Law of Assumption, oder was wäre das dann?
Gar kein Law, aber doch zumindest ist es so, dass es einen Einfluss darauf hat, wie wir die Welt wahrnehmen und auch wie wir uns der Welt gegenüber und unseren Mitmenschen gegenüber verhalten, was wir natürlich auch erwarten. Und wenn wir also mehr positive Erwartungen haben, dann können wir schon sehen, dass es also positive Effekte hat auf uns, also wirklich physiologisch messbare positive Effekte. Also dass im Körper was passiert, dass da auch psychologisch was passiert. Ich möchte nur, das ist halt ganz schwierig, da die richtige Balance zu finden. Das war mir auch, ist mir nicht leicht gefallen in dem Buch, ne? Da ist ja immer so richtig die Balance zu finden zwischen eben, das darf jetzt nicht ins Esoterische gehen. Das ist eben ganz klar, dass das wissenschaftlich untermauert sein soll. Und gleichzeitig ist es ja spannend, dass es diese Phänomene gibt. Ich möchte eben nur nicht, dass die missbraucht werden. Also gerade von Menschen, die dann versuchen, damit auch zu Geld zu kommen und so weiter.
Ja, also zitiere mal ein bisschen, was sagt denn die Forschung, was passiert? Also du hast gesagt, das hat Auswirkungen auf unseren Körper, auf unseren Body. Was passiert, wenn ich positive Erwartungen habe?
Also das klassische Beispiel dafür ist natürlich der Placebo-Effekt, ne? Und beim Placebo-Effekt, der wird ja oft so dargestellt, dass es nur darum geht, dass ein Medikament keine Wirkung hat und wenn es dann doch eine Wirkung hat, dann war das eben der Placebo-Effekt. Wird ja
ist
oft
schrecklich,
so ein bisschen als
oder?
Was Falsches, als was Negatives dargestellt, ne? Aber wenn es doch eine Wirkung hat, dann hat es ja eine Wirkung.
Ja, ich verstehe es nicht. Ich habe es als erste Mal gelesen, ich war jugendlich, ich habe das im Spiegel gelesen und ich dachte mir nur so, aber es wirkt doch. Wieso können wir das nicht nutzen, ne?
Genau. Und dabei ist mir also jetzt ganz wichtig, dass ich nicht dafür plädiere, dass man also wirklich wichtige und wirklich nachgewiesene Medikamente, die wirklich eine Wirkung haben, dass man die weglassen soll. Man kann den Placebo-Effekt mehr so als so ein unterstützendes Moment sehen, ja? Okay. Und zwar in der Form, als dass man eben durch den Glauben an die Wirkung eines Medikamentes diesen nochmal verstärken kann.
Mhm.
Und das ist tatsächlich also nachgewiesen, dass das so ist, dass wenn Menschen sozusagen, je mehr die daran glauben, dass zum Beispiel ein Schmerzmittel einen Schmerz verringern soll, desto stärker ist die tatsächliche Wirkung. Während, wenn sie dann nicht daran glauben oder wenn sie denken, das ist jetzt eigentlich ein wirkungsloses Mittel, dann fällt tatsächlich sogar auch die Wirkung eines echten Medikamentes, das tatsächlich eine Wirkung im Körper haben soll, fällt schwächer aus.
Mhm.
Das heißt, der Placebo-Effekt, der kann in beide Richtungen wirken. Es gibt also auch den negativen, den nennt man dann Nocebo-Effekt, wo also sozusagen also auch eine Wirkung entweder weggenommen werden kann oder es ins Negative umschwenken kann, wo man vielleicht, da geht es dann in die Richtung von Nebenwirkungen, wo man vielleicht die Nebenwirkungen in der Packungsbeilage gelesen hat und plötzlich erwartet man, dass das kommt und dann fühlt man es auch.
Mhm.
Also das kann schon in beide Richtungen gehen, aber der Placebo-Effekt, denke ich, ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, dass da durch diese Erwartung, die wir haben an die Wirksamkeit eines Medikamentes oder einer Behandlung im Allgemeinen, dass dann tatsächlich ein gewisses Maß an Wirkung eintreten kann.
Oh, krass. Wie können wir das also nutzen konkret? Jetzt auch vielleicht mit Blick auf Corona. Also ich weiß, ich bin da bei der ersten Impfung, ich bin so strahlend da rein und so dankbar reingelaufen, ne? Ich habe allen Leuten, die angestrahlt, mich bedankt, als ich die erste Impfung bekommen habe. Und es war wirklich, ich dachte so, was für ein Geschenk, ne? So. Ja. Und ich habe meine Impfung bekommen von jemandem, der war etwas kritischer gegenüber der Impfung. Der hat mir alle Nebenwirkungen vorgelesen. Und ich bin im Arztzimmer, im Wartezimmer, ist mir wirklich so schwindelig geworden nach der Impfung. Ne?
Mhm.
Ja. Wäre das so ein Ansatz oder was würdest du empfehlen?
Also man kann einerseits bei sich selber, glaube ich, den Effekt eines Medikamentes verstärken, dadurch, dass man sich bewusst macht, was sind denn jetzt diese positiven Effekte, was sind die Wirkungen, die ich erwarte. Also wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe und ich nehme Schmerzmittel, dann mache ich mir vorher bewusst, ich nehme jetzt wirklich dieses Mittel, ne, ich mache das ganz bewusst, die Einnahme. Und dann sage ich mir selber auch, dass ich weiß, dass das dafür bekannt ist, dass wirklich Schmerzen verringert werden. Und dann kann man sich auch nochmal wirklich aktiv bewusst machen, wenn es dann wirklich passiert. Und sagt man sich, oh, schau mal, also zu sich selber, ich schau mal, da wird es tatsächlich besser. Ja, also es hat jetzt wirklich gewirkt. Und das wird dann auch einen Einfluss haben auf die zukünftigen Einnahmen. Also bei mir ist es so, und ich glaube, das kennen viele Menschen, dass wenn ich Kopfschmerzen habe und ich nehme Mittel, dann wirkt das oft fast direkt, in dem Moment, nachdem ich es genommen habe. Und das kann gar nicht sein, weil es muss eigentlich erstmal absorbiert werden vom Körper. Normalerweise dauert das eine halbe Stunde bis eine Stunde, bis es wirklich im Körper verteilt ist. Und trotzdem hat das einen direkten schmerzstillenden Effekt. Also das ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür. Und natürlich kann man das also auch nutzen, nicht nur im Umgang mit sich selber, sondern auch mit seinen Mitmenschen, mit genau derselben Strategie.
Wie meinst du das?
Also zum Beispiel, dass wenn ich meinem Kind ein Medikament gebe, sagen wir, das Kind hat Schnupfen oder Husten und dann gebe ich das Medikament, dann dann versuche ich das nicht irgendwie so nebenbei mal den Löffel mit den Tropfen in den Mund zu schieben, sondern ich mache da mehr eine Show draus. Ja? Ich sage so, boah, hier ist das Medikament, ich zähle die Tropfen, hier, schau mal. Und ja, vielleicht wird es jetzt nicht so gut schmecken, aber das ist, weil das so gut wirkt. Und gebe ich dem dann und sage, das ist, was du jetzt erwartest, das wird jetzt eine gute Wirkung haben und dann geht es dir gleich viel besser. So kann man also diese Wirkung des echten Medikamentes eben als Eltern durchaus unterstützen, sodass man vielleicht hoffentlich einen Placebo-Effekt auslösen kann, zusätzlich zu der tatsächlichen Wirkung.
Okay, cool. Wie nutze ich die noch, die Kraft der... Ja, das finde ich schon super. Ich glaube, da finden auch viele, viele Eltern nochmal hilfreich, einfach weil das Geben von Medikamenten ist ja oft auch gar nicht so leicht, ne? weil die Kinder das dann, wie gesagt, weil es oft bitter ist und je kleiner die Kinder sind, desto stärker kann ja auch die Reaktion kommen, ne? Weil der Ekel einfach noch so stark anspringt, auch zum Glück. Aber das macht diese ganze Prozedur bei manchen Kindern wirklich sehr schwierig. So. Und wenn ich selbst eine andere Erwartung habe, dann kann ich nochmal, vielleicht kommt mir so gerade auch anders mit dem Kind umgehen in der Situation.
Genau, und dann kann man natürlich auch, sobald man sieht, da ist jetzt eine gewisse Besserung, kann man das dann wieder ansprechen. Ne? Dann kann man direkt sagen, schau mal, jetzt hast du nicht so viel gehustet, irgendwie sowas in die Richtung. Was nicht, also ne, ich will jetzt wirklich nicht sagen, das ist dann tatsächlich der Effekt, der dann die ganze Wirkung des Medikamentes ausmacht, sondern eben wirklich, mir ist wichtig, dass es darum geht, dass der Placebo-Effekt so eine unterstützende Wirkung hat, dass der tatsächlich also eine Wirkung, die schon vorhanden ist, noch verstärken kann.
Ja. Ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wir messen dann manchmal nochmal Fieber hinterher, ne, und tatsächlich auch aus so diesem, ne, so zu zeigen, wirkt es und dann sagen, guck mal, es ist gesunken, ne, so.
Ja, genau, ja. Das ist auch ein schönes Beispiel. Genau, da hat man richtig konkrete Zahlen, ne, kann man so
Stimmt.
zeigen. Schau mal.
Ja. Science. Data-based.
Genau.
Ja, super. Ja, wie kann ich die Kraft der positiven Erwartung noch nutzen in meinem Leben? Also vielleicht auch gerade, wenn es darum geht, mit meinem Kind einen Umgang, den Umgang zu verändern. Also das ist ja für viele einfach sehr herausfordernd, so große Gefühle von Kindern oder wenn die das Verhalten an den Tag legen, was Mama, Papa sich nicht wünschen.
Ja, also ein klassisches Beispiel, was da auch wichtig ist und gut passt, ist die sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, ne? Also die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das ist auch gerade im Zusammenhang mit Kindern ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also da geht es darum, dass ich sozusagen eine Erwartung an das Kind habe und dann wird sich diese Erwartung bestätigen. Und also das kommt ursprünglich von einer Studie, was da gemacht wurde, ist eine ganz spannende Studie. Da haben die also in einer Schule, kamen Forscher und haben einen IQ-Test mit Kindern gemacht. Und dann haben sie den Lehrern gesagt, dieser IQ-Test würde jetzt speziell messen, welche Kinder eine verspätete, aber besonders schnelle Entwicklung zeigen würden. Die würden also innerhalb dieses Schuljahres ganz klar dann sich besonders gut entwickeln, besonders gute kognitive Leistungen zeigen. Und es war aber komplett zufällig. Also die haben zwar einen Test gemacht, aber dann haben sie einfach manche gesagt, diese sind jetzt die diese verspätete, schnelle Entwicklung zeigen und die anderen, die entwickeln sich eben normal weiter. Und dann hat sich herausgestellt, dass am Ende des Schuljahres tatsächlich die diese Vorhersage getroffen worden hat, dass die dann tatsächlich bessere Schulleistungen abgeliefert haben. Und das war eine komplett zufällige Wahnsinn. Zuteilung, über wen diese Vorhersage getroffen wurde. Ne? Das heißt also, die Erwartungen in dem Zusammenhang, die Erwartungen der Lehrer an diese Kinder haben dann einen Einfluss darauf gehabt, wie die Kinder sich tatsächlich konkret dann in der Schule entwickelt haben.
Und die wussten das natürlich nicht. Die Lehrer wussten das ja nicht. Die haben ja echt dran geglaubt. Ne?
So. Die haben wirklich dran geglaubt, genau.
Richtig. Wie komme ich denn da hin? Weil ich habe ja dann, wenn ich mein Kind sehe, manchmal Zweifel, dass das noch packt.
Ja, das
mit
ist natürlich
Mathe
das ist
oder
natürlich
mit dem Aufräumen oder mit dem pünktlich zur Schule kommen oder sich die Schuhe anziehen rechtzeitig morgens. Ne?
Genau, aber ich meine, man kann sich natürlich überlegen, was war der Mechanismus? Ne? Die Lehrer haben daran geglaubt. Die haben dann wahrscheinlich als Konsequenz, das ist ja nicht irgendwie ein magischer Übergang von dem Glauben der Lehrer auf das Verhalten des Kindes, sondern es passiert ja was. Nee, dann passiert ja was dazwischen. Ne? Okay. Das heißt also, die Lehrer haben sich wahrscheinlich dann den Kindern gegenüber anders verhalten. Die haben denen dann vielleicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Mhm. Die haben dann vielleicht das Kind öfters drangenommen. Dann hatte das Kind mehr eine Chance, Fragen zu stellen, hat mehr Rückmeldung erhalten. Es kann also durchaus einfach allein schon durch diese Erwartung der Lehrer hat sich deren Verhalten entwickelt und dann darauf, in Reaktion darauf hat dann tatsächlich das Kind vielleicht mehr Förderung erhalten. Mhm. Und das kann man sich ja konkret auch für sich selber anwenden oder nutzen. Also, dass man, selbst wenn man vielleicht nicht tief innen drin diese Erwartung wirklich hat oder wirklich daran glaubt, dass das Kind doch irgendwann das Zimmer mal aufräumen wird, kann man ja zumindest versuchen, in einem ersten Schritt mal das Verhalten dem Kind gegenüber zu ändern. Mhm. Und ich denke, ein ganz klassisches Beispiel dafür ist, dass man einfach die Art und Weise, wie man darüber spricht, vielleicht ändern kann. Also das merke ich an mir selber ganz häufig, das fällt mir so schwer, dass ich versuche, meinen Kindern sozusagen mit einer positiven Ansprache zu begegnen. Also, dass ich versuche zu sagen, oh, du bist ja ein richtig guter Helfer. Mhm. Du bist ja richtig ordentlich. Komm, wir machen jetzt zusammen das Zimmer noch mal ein bisschen ordentlicher, als es schon vorher war. Mhm. Das fällt mir aber so schwer, ne? Also, gerade wenn man so im Alltagsstress ist, wenn man irgendwie selber viel zu tun hat und dann ist jetzt immer noch dieses Zimmer nicht aufgeräumt. Also dann sage ich leider halt auch oft einfach, also du räumst ja nie auf oder du bist ja so unordentlich. Mhm. Ja? Und da ist ja schon diese Erwartung drin. Also wenn ich das sage, du bist ja so unordentlich, dann ist das ja eine Erwartungshaltung dem Kind gegenüber und auch eine Definition dessen, wer sie denn sind, die Kinder. Ja, und krass, ja. Das ist natürlich schwierig, weil man dadurch ja sozusagen schon die in eine bestimmte Identität hineindrängt. Und insofern denke ich, dass man, selbst wenn man nicht wirklich daran glaubt, dass das Kind eigentlich ordentlich ist und gut hilft im Haushalt, dass man allein schon durch die Ansprache der erste Veränderungen vielleicht bewirken kann. Und sobald es dann passiert, muss man es natürlich dann auch wirklich gezielt wahrnehmen, gezielt ansprechen und dadurch auch bei sich selbst die Wahrnehmung nochmal verändern. Ne? Wenn das Kind dann jetzt endlich mal aufgeräumt hat, dann kann ich mal sagen, toll, dass du das gemacht hast, aber dann auch bei mir für mich selber sehen, schau mal, es ist eben doch nicht immer, sondern manchmal räumt er ja dann doch mal auf. Mhm. Und so kann man dann in kleinen Schritten die eigenen Erwartungen verändern und dann eben vielleicht hoffentlich auch diese Selbstwahrnehmung und eben auch dann im gewissen Sinne das Verhalten des Kindes. Mhm.
Wo hast du das bei dir, eine Erwartung verändert?
Das ist eine gute Frage. Also ich arbeite dran. Ich kann nicht konkret sagen, dass ich das, also jetzt gerade, das ist ein ganz typisches Beispiel, deswegen habe ich es auch gewählt, die Sache mit dem Aufräumen und dem Helfen im Haushalt, ne? So dass man mal hilft, die Geschirrspülmaschine einzuräumen oder so. Und das ist einfach, das wähle ich als Beispiel, weil das wirklich bei mir aktuell ist.
Aber
da arbeite ich noch dran.
Ja, vielleicht in einem anderen Bereich oder so. Irgendwo hast du das ja auch, das Buch gewählt. Wo hast du das quasi eingesetzt in deinem Leben? Diese positive Erwartung.
Ich versuche das einzusetzen und hier und da. Aber ich würde nicht sagen, dass ich bisher irgendwo an den Punkt gekommen bin, wo ich konkret schon sagen kann, ich habe da meine Einstellung oder meine Erwartungen schon erfolgreich geändert. Aber ich versuche es halt wirklich im Alltag einzubauen und mir selber auch immer wieder zu sagen, so jetzt, wenn ich in irgendeiner Situation bin, wo ich merke, so jetzt denke ich so, ach, das kann ja, es wird doch eh nicht, dass ich dann einfach mal sage so, nee, aber vielleicht wird es ja doch gut, ne? Ich denke, das ist schon, also kommt drauf an. Wenn man ein optimistischer Mensch ist, dann ist es vielleicht, fällt es einem sehr viel leichter. Und wenn man eben mehr so grundlegend zum eher pessimistischen Weltbild neigt, was ja teilweise einfach vielleicht durch Erfahrungen, die man im Leben bisher gemacht hat, schon mal gegeben ist, dann ist das natürlich sehr viel schwerer, sich da selber irgendwie anzupassen und die eigenen Erwartungen umzustellen. Aber ich denke, das sind ganz kleine Schritte, die man machen kann. Und jeder kleine Schritt zählt irgendwie.
Ja. Wie gehe ich denn mit diesen Zweifeln um? Oder wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dass die Welt halt nicht gut ist, dass ich meine Ziele nicht erreichen kann?
Ja, also man kann da tatsächlich solche klassischen Mindfulness-Ansätze versuchen, dass man also wirklich sich einfach aufschreibt abends, was ist denn heute mal Positives passiert, ne? Was waren denn jetzt wirklich mal gute Ereignisse? Dass man einfach den eigenen Fokus ein bisschen umlenkt. Mhm. Und auch einfach, dass man innehält im Alltag und einfach mal kurz sich einen Moment nimmt und sagt so, was ist denn jetzt gerade in der letzten Stunde gut gewesen? Und so, dass man auf diese Art und Weise es schafft, den eigenen Fokus ein bisschen mehr auf die positiven Ereignisse im Leben zu setzen. Und ich denke, das kann tatsächlich dann dazu führen, dass man sein Weltbild auch verändern kann. Das ist ja nicht starr, das ist ja nicht gegeben. Es wird natürlich immer starrer, so älter wir werden, ne? Also weil man einfach, als Kind hat man noch so ein ganz, ganz offenes, flexibles Weltbild und kann dann alle Eindrücke, die man hat, damit reinverarbeiten. Und als Erwachsener hat man da erstmal dieses Bild, was man hat, dieses Modell von der Welt, was man eben schon entwickelt hat. Und je mehr Informationen da reinkommen, desto mehr wird es verstärkt. Das heißt, es wird immer schwieriger, das zu verändern, was aber nicht heißt, dass man es nicht verändern kann. Das kann man durchaus. Das kostet dann vielleicht einfach ein bisschen mehr Mühe, je starrer dieses Weltbild schon ist. Aber es ist durchaus möglich, das noch zu ändern.
Okay, was hilft, dass es so veränderbar bleibt oder dass ich auch offen bleibe? Weil wir sehen ja auch gerade jetzt an vielen Stellen der Gesellschaft, dass es, dass, ne, wenn diese Spaltung passiert, dass die Leute immer mehr in ihr Weltbild fallen und dann es auch schwierig ist, da was Neues zu integrieren. Also weil diese, ja, die kognitive Dissonanz heißt das ja so schön, ne? Dann nicht aushaltbar ist, der Widerspruch einfach.
Ja.
Da frage ich mich, wie kann ich denn da, wäre jetzt für mich, wäre einfach schön, wenn ich weiß, was kann ich tun, damit mein Weltbild offen bleibt und ich quasi auch Dinge wieder überschreiben kann oder revidieren kann.
Ja, also ich meine, erstmal muss man es natürlich wollen, ne? Also ich meine, gerade mit dem Hinblick auf Teile der Gesellschaft, die eben dann anscheinend schon weit weg sind und dann ganz feste Ideen und vielleicht Verschwörungstheorien glauben. Also man muss es wollen. Wenn man kann nicht gezielt versuchen, das Weltbild von anderen Menschen zu ändern, wenn sie nicht sozusagen dazu bereit sind. Man braucht eine gewisse Offenheit, das ist ganz klar. Man muss also sozusagen offen sein, neue Erfahrungen anzunehmen, um die dann überhaupt auch integrieren zu können. Und zwar, indem man sie eben nicht nur integriert in das eigene Weltbild, sondern das eigene Weltbild anpasst. Aber wenn man dann über sich selber spricht, dann ist es natürlich was anderes. Da kann man wirklich was machen. Also, und zwar, dass man wirklich sich konkret vornimmt, ich will jetzt versuchen, mal neue Erfahrungen zu sammeln. Ich will mal versuchen, neue Ansichten wirklich zu verstehen. Nicht nur mir anzuhören, aber dann irgendwie abzutun als, naja gut, die denken halt einfach so und das ist eben was anderes, sondern dass man halt wirklich versucht, das wirklich, also tief drin nachzuvollziehen, wirklich zu verstehen. Und ich denke, das sind die Schritte, die man einfach gehen muss, um das, also tatsächlich auch neurobiologisch gesehen, um das, sozusagen dieses Weltmodell offen zu halten. Also was man machen kann, ist, dass man wirklich sagt, ich setze mein Gehirn sozusagen immer neuen Erfahrungen und Ereignissen aus. Und dann muss es diese irgendwie in das Weltbild integrieren und dann kann man hoffen, dass das sozusagen das Weltbild ausweitet und dann einfach mehr Flexibilität auch schafft. Denn wenn das Gehirn sozusagen sieht, okay, es gibt ja einfach so viele andere Sachen noch, die noch da draußen zu sehen und zu erfahren und zu lernen sind, dann wird es sozusagen auch die Erwartung haben, ja gut, da wird dann noch mehr und noch anderes passieren. Okay. Das heißt also allein schon dadurch kann man diese Offenheit auch in, also sozusagen indirekt irgendwie die Offenheit wieder verstärken, ja?
Ja, weil ich mich manchmal, wenn ich dann gerade in diesem verschwörungstheoretischen Bereich dann sehe, dann denke ich mir immer so, ja, und was sehe ich bei mir nicht, ne? Das ist ja dann, denke ich, okay, welchen Teil sehe ich nicht, ne? So,
ganz
wo
klar,
bin ich vielleicht starr, ne? Wo sind bei mir vielleicht Dinge, wo ich nicht bereit
bin?
Denke,
was da wichtig ist auch, ist, dass man darauf achten muss, dass es hierbei nicht nur um sozusagen andere Perspektiven und Meinungen gehen kann. Wenn ich jetzt von neuen Erfahrungen spreche, dann meine ich eben nicht nur, dass man jetzt irgendwie auf Twitter sich die Meinungen anderer Menschen durchliest und dann versucht, die zu verstehen. Ne? Weil das ist ja sehr unkonkret irgendwie und wird dann wahrscheinlich auch nicht so eine starke Wirkung auf mich haben. Wenn ich tatsächlich mal mit jemandem zusammentreffe und dem in ein paar Stunden wirklich im Gespräch irgendwie nahe komme, dann ist das eine ganz andere Erfahrung. Also da ist es wirklich konkreter und wird auch eine viel stärkere Lernwirkung auf mein Gehirn haben. Und genauso meine ich wirklich also auch konkrete Erfahrungen, die wirklich also mehr sensorisch sind, also wirklich mal körperlich was Neues zu erleben, meinen Körper in eine andere Situation zu bringen, vielleicht einfach mal einen anderen Sport auszuprobieren, wenn man den man noch nie gemacht hat, wo man vielleicht irgendwie den Körper in komische Positionen bringen muss oder mal Eisbaden probieren. Ja, also das klingt zwar ein bisschen albern, aber das sind tatsächlich einfach so ganz starke sensomotorische Erfahrungen, die tatsächlich eine konkrete Wirkung auch auf eben unser Gehirn haben und eine sehr viel stärkere Wirkung als einfach nur, ja, online irgendwie ein paar Meinungen zu lesen.
Machst du Eisbaden?
Also für mich ist es ja schon Eisbaden, wenn ich nur so bei 15 Grad ins Wasser gehe. Okay. Schon genug. Aber ich arbeite dran, jedes Jahr ein bisschen kälter.
Okay, ja, weil ich weiß, das ist ein großes Ding in Amerika oder auch bei vielen Sportlern ist das, ne? Die gehen ja, haben ja wirklich so extra teilweise Eisbäder installiert irgendwo, wo die dann da reinhüpfen.
Ja, finde ich sehr beeindruckend. Naja, viele Menschen können das ganz gut, bei mir ist das, ich bin dann weich, aber wie gesagt, das ist wieder genau dieser Punkt, dass also wir natürlich alle unterschiedliche Vorerfahrungen haben und unterschiedliche Weltmodelle. Und insofern bedeutet das also auch, dass das, was uns herausfordert und uns sozusagen aus unserem kleinen Schneckenhaus herauslockt und wieder mehr Offenheit und neue Erfahrungen bietet, das kann ganz unterschiedlich sein. Also für manche Leute ist das halt dann eben Eisbaden oder ein Fallschirmsprung. Und für mich, ich bin da so ein bisschen mehr zurückhaltend. Für mich ist es dann halt eben schon im April in den See springen, wenn das Wasser halt wirklich nur noch irgendwie 12 Grad hat, ja.
Oh, ja.
Also das heißt, also die Herausforderungen, die müssen nicht für alle gleich extrem sein. Es ist einfach, wir brauchen unterschiedliche Herausforderungen. Aber jeder sollte sich eben in dem Maße weiter herausfordern und für Erfahrungen offen halten, die neu sind, die eben in der eigenen Weltperspektive neu und anders sind.
Womit hast du dich zuletzt herausgefordert oder was hast du neu gelernt?
Du stellst so schwierige persönliche Fragen. womit habe ich mich herausgefordert? Ich habe einen schwierigen Antrag geschrieben für ein Drittmittelprogramm, von dem ich nicht glaube, dass ich dafür eigentlich schon bereit bin, sozusagen, karrieremäßig, wo ich eigentlich denke, das ist was nur Leute kriegen, die schon ganz, ganz hoch sind in der Karriereentwicklung. Mhm. Aber dann habe ich einfach gesagt, hey, ich probiere es jetzt einfach mal. Und das ist irgendwie auch eine Art, dieses eigene, das ist ja so ein bisschen bekannt, dieses sogenannte Imposter-Phänomen, dass man irgendwie denkt, man wäre nicht gut genug für das, was man macht. Und da das sozusagen zu überspringen, da über den eigenen Schatten zu springen und einfach zu sagen, so, nee, ich traue mir das aber zu. Und auch wenn ich es dann am Ende nicht kriege, wer weiß, ist ganz egal, aber einfach mal diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich mache das jetzt. Das ist eine Herausforderung für mich.
Ich glaube, ich habe den Tweet dazu gesehen auf Twitter. Du da was gefragt hast zu, soll ich es machen oder so, oder? Keine Ahnung.
Ja, genau.
Ja. Hilft das, so Unterstützung zu suchen? Kommt mir jetzt gerade, ne?
Ja. Das Soziale ist da ganz, ganz wichtig, ne? Also, das hatte ich ja vorhin eigentlich bei dem Placebo-Effekt schon so ein bisschen mit angesprochen. Und ich denke, das trifft eigentlich auf alle Aspekte in unserem Leben zu. Und das müssen wir uns eigentlich noch viel mehr konkret vor Augen führen, ist das also das soziale Miteinander wirklich eine essentielle, wichtige Rolle für uns Menschen spielt und auch in der Art und Weise, wie wir die Welt sehen, ja. Und ich meine, das hat auch wieder was mit den Verschwörungstheoretikern zu tun, ne? Also, dass es tatsächlich eben so ist, dass wir unser Weltbild eben nicht nur alleine formen, wir sind nicht nur alleine hier unterwegs in der Welt und sammeln Erfahrungen und bilden darauf basierend irgendein Modell von der Welt oder irgendwie Erwartungen, die wir haben, sondern es ist ja immer in der Interaktion mit unseren Mitmenschen, von klein auf. Also schon für Kindern ist es ja ganz klar, dass die ganz stark immer in dieser Geben- und Nehmen-Interaktion mit den Eltern stehen, wo eben immer wieder abgefragt wird, naja, wenn ich das jetzt so mache oder wenn ich das jetzt so verstehe oder wenn ich das jetzt so interpretiere, ist denn das richtig? Und die Eltern geben dann da ihren Senf dazu und so bildet sich dann eigentlich in der Interaktion erst das Weltbild, ne? Also gar nicht nur aus der eigenen Erfahrung, sondern immer in der Interaktion. Und das ist bei uns Erwachsenen ja genauso. Ist ja auch bei uns so, dass wir also nicht nur da sitzen und Erfahrungen sammeln und alleine sind und isoliert sind, sondern dass wir uns ganz stark an der Meinung von unseren Peers, von unserer Gruppe, von unseren Kollegen und Freunden und Familie orientieren.
Wie kann ich die Kraft der Gruppe nutzen für, wenn ich jetzt sage, ich will was in meinem Leben verändern oder ich möchte diese Kraft der positiven Erwartung nutzen?
Mhm. Ja, ich meine, ein wichtiger Punkt ist dann vielleicht mal, die eigene Gruppe zu evaluieren.
Mhm.
Also wer sich nur mit negativen Menschen umgibt, dem wird es sicher schwerfallen, ein positives Weltbild aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass man nur, weil man jetzt also mit lauter Pessimisten rumhängt, dass man denen allen Tschüss sagen soll, aber dann sollte man vielleicht die eigene Gruppe etwas erweitern, mhm, und sollte sozusagen in sich den eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis ein paar mehr positive Menschen hineinbringen, die also vielleicht eine andere Weltsicht haben. Und so kann man da natürlich dann auch wieder die Pessimisten im eigenen Umfeld auch wieder beeinflussen. Also da könnte es ja tatsächlich so richtig schönen Schneeballeffekt geben, ne? Dass also man anfängt, mehr Zeit mit jemandem zu verbringen, der sehr positiv ist, mhm, und der beeinflusst einen dann selbst. Und dann hat man dann wiederum einen Einfluss auf die anderen Mitmenschen, die vielleicht die Welt auch nicht so positiv sehen. Und ich denke, das ist eigentlich ganz wichtig, also gerade eben in der Situation, in der wir wirklich gesamtgesellschaftlich ja stecken, wo leider doch sehr viel des gesamtgesellschaftlichen Dialogs und Diskurses eigentlich immer negativ ist. Ne? Es geht ja immer nur darum, was läuft schlecht, worüber können wir uns beschweren, was ist irgendwie, wo sind wir jetzt nicht ganz zufrieden? Und es ist ja ganz klar, dass man dadurch, also auch wenn der gesamtgesellschaftliche Dialog so läuft, dass dann der eigene Fokus eben auch immer mehr und mehr auf diese negativen Aspekte im Erleben gebracht werden. So glaube ich also, dass man tatsächlich durch ein gezieltes Auswählen und auch durch ein gezieltes eigenes Verhalten sowohl irgendwie die eigene Weltsicht beeinflussen kann, als auch irgendwie in gewissem Sinne auch wieder die Weltsicht unserer anderen Menschen, also Menschen, die uns nahestehen und die uns lieb sind und mit denen wir viel Zeit verbringen. Wenn wir wiederum versuchen, deren Fokus mehr auf das Positive zu lenken und einfach zu sagen mal so, hey, ja, ich verstehe, dass das jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen ist, aber vielleicht kann man doch irgendwie was Positives aus dieser Erfahrung mitnehmen, dann kann es ja durchaus helfen, dass man auch sich gegenseitig da reguliert, emotional reguliert und versucht dann so ein bisschen wegzukommen von dieser rein pessimistischen Weltsicht. Und damit ist, was ganz wichtig ist, dass ich damit nicht sagen will, dass wir einfach die schlechten Dinge, die passieren, ignorieren sollen. Ne?
Ja.
Auf keinen Fall. Also es bedeutet nicht, dass wir sagen können, ja, das ist jetzt irgendwie was Negatives und das ist was ich dann einfach, wo ich den Kopf in den Sand stecke. Ne? Das geht nicht. Man muss ganz klar sagen, dass einfach auch Sachen, die einem passieren, die schlecht sind und denen keiner ausweichen kann. So wie Krankheiten oder einfach Unglücke und Verluste im Zwischenmenschlichen. Das ist ganz klar, dass man die irgendwie auch annehmen muss und integrieren muss. Man kann die nicht einfach ignorieren. Das will ich damit nicht sagen mit dem Fokus auf das auf das Positive und auf die positiven Erwartungen, sondern nur, dass man sich eben nicht ganz in dieser Negativspirale verlieren soll. Ne? Also, dass man einerseits versuchen kann, die negativen Erfahrungen zu integrieren und durchaus anzunehmen und gleichzeitig kann man sagen, man versucht die positiven Ereignisse zu sehen und zu schätzen.
Okay, sich also quasi von dem, das was traurig ist oder was überwältigend ist, sich davon berühren lassen und dann die Kraft der positiven Erwartungen zu nutzen, um was zu verändern. Das erinnert mich ein bisschen an ein Interview, was ich hatte letztens mit der Ronja von Wurmb Seibel. Die hat ein Buch geschrieben, Spiegel-Bestseller, wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Das geht in die ähnliche Richtung. Was ich so schön finde, was du eben gesagt hast, ist, dass es nicht nur darum geht, wir umstellen uns jetzt mit Menschen, die uns nur gut tun. So, ne? Mhm. Gibt ja auch diesen Begriff, du bist die fünf Menschen, die um dich rum sind. Yeah. So.
Genau, sondern der Durchschnitt von denen,
Genau, und sondern du bringst noch rein quasi, nee, wir können auch die Menschen, die vielleicht eher zum Negativen tendieren, quasi auch beeinflussen, ne? So. Auch im positiven Sinne, ne? Also denen einfach auch ein bisschen Halt geben.
Ja, genau.
Das finde ich auch ein sehr tröstlicher Gedanke und auch so ein bisschen die Welt verändern. Und das andere, wenn ich mich nur umgebe mit denen, die mir gut tun, So, was natürlich sehr gut ist für mich, aber es fehlt so ein bisschen diesen Veränderungsaspekt eigentlich. Mhm.
Genau, und das wirkt ja auch so ein bisschen, also es wird dann irgendwie egoistisch, ne? Nur so, ja, was tut mir denn gut? Aber man möchte natürlich auch anderen gut tun. Also das heißt, man sollte sie nicht einfach dann fallen lassen, nur weil sie vielleicht insgesamt eher negativ Weltsichten haben. Das meine ich natürlich nicht.
Ja, das finde ich nochmal ein guter, weil das mich manchmal auch, weil ich dann in dieser Zwickmühle bin, wo ich denke, ja, ich möchte, und es tut mir auch gut, ich brauche das auch, weil ich auch so einen Drang hatte, ne, in dieses Negative zu gehen. Mhm. Und es mir gut tut, mit bestimmten Menschen quasi mich zu füllen. Mhm. Aber gleichzeitig ist es irgendwie ein bisschen schräg, die anderen Leute abzuschießen. Mhm. So, ne, so dem Motto, jetzt passt du nicht mehr in mein besseres Selbst oder so. Ne? Ja, schön. Das finde ich eine schöne,
einen schönen Genau, die Training, anderen immer mitnehmen, ne?
Ja. Mhm, genau. Danke. Ja. Danke dir für deine Einsichten und danke dir generell für deine Arbeit. Also ich finde das ganz wertvoll, dass du einfach neben der ganzen, dein Hauptberuf ist ja Wissenschaft, ne, und das Forschen und an der Universität, dass du dann diesen Schritt machst, immer das, was dich bewegt, auch in Bücher zu bringen und einfach in die Breite zu bringen. Ich finde die Wissenschaftskommunikation einfach so, so wichtig und da stehen wir hierzulande einfach noch, sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir sein könnten, wenn man so einen Blick in die USA wirft. Mhm. Da glaube ich, ist das einfach viel verbreiteter, dass auch Dozenten, Professoren einfach schreiben und zwar auf eine Weise, dass es verständlich ist. Also dafür ein großes, großes Dankeschön dir an dieser Stelle. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen. Also wo kann man sich mit dir verbinden, wenn man sagt, ah, das finde ich toll, deine Bücher natürlich.
Ja, also Social Media mäßig kann natürlich einfach gerne auf Twitter kann man mir folgen, wobei das ist also vor allem, was ich schreibe, auf Englisch und sehr schon mit einem starken Wissenschaftsfokus, aber kann trotzdem interessant sein, denke ich. Und ansonsten kann man mir natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben, wenn man möchte, über meine Homepage, da gibt es auch ein Kontaktformular.
Mhm. Super, packen wir alles in die Shownotes. Mhm. Jetzt noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Vielleicht kennst du auch die eine oder andere noch aus vom letzten Mal. ich wende das ein bisschen ab für dich, für das Thema. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hast du vielleicht für Erwartungen negativer Art mitbekommen, von denen du dich dann befreien konntest später?
Glaubenssätze. Also negative Erwartungen, die ich glaube ich, früh schon entwickelt habe, sind sehr gesundheitsbezogen. Meine Mutter war immer schon schwer krank gewesen. Mein ganzes Leben lang sozusagen bin ich damit konfrontiert gewesen. Und das hat bei mir stark so den Effekt gehabt, dass ich selber ein totaler Hypochonder bin. Ja, also dass ich, also bei mir, wenn bei jeder Kleinigkeit, dass ich denke so, oh je, das ist jetzt bestimmt eine schlimme Krankheit. Und da arbeite ich noch dran, aber das ist schon deutlich besser geworden, weil ich einfach mir sage, ja, also auch selbst wenn ich jetzt öfters mal da ein Zwicken oder da ein Zwacken hatte, es war ja nie was Schlimmes, ne? Also ich versuche so meine Erwartungen sozusagen abzudaten, zu sagen so, hey, nur weil da jetzt irgendwie mal es im Bauch zwackt oder der Kopf wehtut, heißt es nicht, dass du gleich eine schlimme Krankheit hast.
Ja, okay, Wahnsinn. Mhm. Für welche positive Erwartung bist du dankbar deinen Eltern, die sie dir mitgegeben haben?
Ich würde sagen, eine positive Erwartung bezieht sich sehr auf meine intellektuellen Fähigkeiten, dass die von Anfang an mich sehr unterstützt haben und gesagt haben, so in der Schule, ne, du kannst es und du bist gut und das, wenn du nur richtig lernst, dann wird das schon richtig gut werden. Du musst dich zwar anstrengen, aber das wird dann schon gut werden. Mhm. Und das hat mich, glaube ich, letztendlich so weit getragen zu dem Punkt, wo ich jetzt eben auch bin. Und was merke ich wirklich, dass mich das nach wie vor irgendwie unterstützt, wenn ich auch vor irgendwelchen wissenschaftlichen Herausforderungen stehe oder so, dass ich das Gefühl habe, so ja, so dieser Glaube, den die an mich hatten, der lebt da irgendwie noch weiter an mir.
Wenn du werdenden Eltern einen Tipp geben könntest, was sie bei Erwartungen beachten sollten, was wäre das?
Also ich würde sagen, dass es einfach ganz wichtig ist, dass man die Erwartungen dem Kind gegenüber einfach möglichst gering hält, möglichst wenig Erwartungen überhaupt zu haben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, denn nur so hat das Kind überhaupt die Chance, ja, der Mensch zu werden, der es ist, ne? Also in die Richtung zu gehen, die es selber möchte und eben nicht durch die Erwartungen der Eltern gezwungen zu sein, in irgendeine Richtung zu gehen. Und ich denke gleichzeitig, gerade in Bezug eben auf positive und negative Erwartungen, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich immer wieder die eigenen Erwartungen und Sichtweisen, die man auf sein Kind hat, vor Augen führt und darüber reflektiert und einfach ja, versucht, also gerade die Negativen natürlich zu verringern und einfach sich zu sagen, nee, nur weil jetzt vielleicht mal eine schlechte Note in Mathe vorhanden war, heißt das nicht, dass die jetzt gar kein Mathe können oder so, sondern einfach, dass man sich immer wieder die eigenen Erwartungen und Ideen, die man über sein Kind hat und auch Geschichten, die man sich selber über das Kind erzählt, dass man die sich immer wieder vor Augen führt und reflektiert und dann hoffentlich auch fallen lässt.
Wunderbar, danke dir. Wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist und mit der Kraft deiner positiven Erwartungen dein Leben verändern möchtest, dann wirf doch einen Blick in Rebeccas Buch Mind Your Glücksschwein. Falls du keine Folge von Elterngedöns mehr verpassen willst, dann kannst du auf meiner Webseite dich in die Newsletter eintragen und ich sage dir jedes Mal Bescheid, wenn eine neue Folge rauskommt. Das war's für heute. Jetzt möchte ich dir Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast, denn es zeigt mir, dass die Verbindung zu deinem Kind dir so am Herzen liegt und damit machst du es schon anders als viele vor uns. Alles Liebe dir und bis bald.